Oh mein Gott. Wisst ihr, was ich crimig finde, was für mich ein Crime ist? Dass die Nosferatu oder wie sie heißt, Spinne jetzt auch in Deutschland ist. Oh Gott, ich kriege einen Vogel wirklich. Reason to leave, würde ich mal sagen. Naja. Und was mich auch richtig fertig macht, ist, wenn mein Mischpult, das klingt so, als hätte ich hier so voll das Setup, aber dieses Ding hier verstellt ist. Da, das ist einfach zu viel. Okay, wir legen los. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ad Acta, deinem True Crime Podcast des Vertrauens. Mein Name ist Ronja und ich spreche hier über wahre Kriminalfälle, insbesondere die, die bis heute ungelöst sind. Auch in der heutigen Folge wartet ein ungelöster Fall auf uns, also mal wieder ein Cold Case, wobei es auch in diesem Fall in den letzten Jahren noch so ein paar Entdeckungen und Änderungen gab. Mehr dazu allerdings im Laufe der Folge. Ich muss sagen, der Fall. Ach, ich finde ihn einfach so gruselig. Ich habe mich richtig gegruselt und das habe ich selten bis nie, vor allem nicht in der Recherche, wenn ich selber recherchiere. Hell, wirklich, ist einfach so gruselig. Einige von euch, also zumindest wenn ihr euch so ein bisschen in der True Crime Welt herumtreibt, andere Podcasts hört und so weiter, dann habt ihr bestimmt schon mal was von diesem Fall gehört, denn er ist einfach crazy gruselig und verfolgt eigentlich Amerika seit über 50 Jahren und bis heute gibt es keine richtige Antwort, wer diese grauenhaften Taten damals begangen hat. Aber ich würde sagen, bevor wir jetzt hier noch weiter herumreden, fangen wir direkt mal an. Es gibt natürlich wieder eine Triggerwarnung und zwar geht es in dieser Folge um Mord und Gewalt. Wenn diese Themen jemanden triggern, dann skippt die Folge bitte oder überspringt die entsprechenden Parts. Aber jetzt würde ich sagen, wir legen direkt los und machen eine kleine Zeitreise, denn wir reisen zurück ins Jahr 1966 in den Bundesstaat Kalifornien. Kurz noch als Anmerkung, die Grundlage der heutigen Folge ist mal wieder ein Buch, und zwar The Cases That Haunt Us von John Douglas. Es gibt viele Motive für einen Überfall, wie zum Beispiel Armut oder Not. Raubt ein Mensch aus Hunger und Verzweiflung, ist es für uns wesentlich nachvollziehbarer als ein Raub aus Lust oder aus Langeweile. Raubt eine Person lediglich aus der Motivation heraus, den Akt des Raubes zu genießen, ist es für einen Autonormalverbraucher tendenziell eher weniger nachvollziehbar. Kommt eine Person bei einem Raubüberfall ums Leben, sprechen wir in der, in Anführungszeichen, True Crime Sprache von einem Raubmord. Der Täter oder die Täterin nimmt also den Tod einer Person hier billigend in Kauf, um seinem Ziel, diese Person auszurauben und sich dann mit der Beute aus dem Staub zu machen, näher zu kommen. Der Raub steht hier allerdings für den Täter oder die Täterin im Vordergrund. Also ist quasi der Mord mehr oder weniger so hart es klingt, auch irgendwie ein Mittel zum Zweck des Raubes. Eine solche Tat nachzuvollziehen, stellt sich als äußerst schwierig heraus. Was uns am meisten schockiert und regelrecht in Schock und absolutes Unverständnis versetzt, sind die Taten, die für uns völlig unverständlich und kontextlos geschehen. Taten, die ohne irgendwelche ansatzweise nachvollziehbaren Motive passieren. Und genau hier liegt auch der Knackpunkt. Kommt eine Person ums Leben durch die Hände einer anderen Person, die lediglich mordet, weil sie den Akt des Mordens und die Macht über Leben und Tod genießt, ist es nicht nur unvorstellbar schrecklich, sondern auch nicht nachvollziehbar für, ich würde mal sagen, den allergrößten Teil der Menschheit. Um genau so einen Täter soll es sich heute drehen. Wir beschäftigen uns in dieser Folge mit einem Serienkiller, der Ende der 60er Jahre den Bundesstaat Kalifornien heimsuchte und hier mindestens 5 Menschen ermordete. Übrigens, kurzer Hinweis noch, ab 3 Opfern spricht man von einem Serientäter oder einem Serienmörder. Wir sprechen heute über Zodiac, seine grauenhaften Taten, etwaige Tätertheorien, Neuigkeiten im Fall, die Opfer und so weiter. Ich werde die Geschichten von den Menschen erzählen, beziehungsweise die letzten Stunden der Menschen, die dem Zodiac-Killer leider Gottes zum Opfer gefallen sind. Somit werden wir die ganzen Tathergänge rekonstruieren und bekommen gleichzeitig auch einen Einblick in, ja, Zodiacs Modus operandi und eben auch in seinen Opfertypus, denn ein Opfertyp sagt ja auch immer sehr viel über einen Täter. Alles in allem können wir auf jeden Fall feststellen, dass sich unter den Opfern eben einige Frauen befinden. Unter anderem hat der Zodiac Killer es auch irgendwie, man sagt auch immer so der Pärchenmörder, aber er hat es auf irgendeine Art und Weise auch auf Paare abgesehen, werden wir ja dann gleich in der Folge sehen. Und es kam tatsächlich auch ein Taxifahrer ums Leben durch den Zodiac Killer. Grundsätzlich wirkt die Wahl der Opfer etwas wahllos. Es scheint zunächst, als ob der Killer durch die Gegend fahren und sich dann spontan ein oder mehrere Opfer auswählen würde. Was an dieser Stelle sehr auffällig ist, ist eben, dass mehrere der angegriffenen Frauen vor ihrem Mord gegenüber nahestehenden Personen das Gefühl äußerten, dass sie sich für eine gewisse Zeit beobachtet fühlten. Es stellt sich also ein bisschen die Frage, mordete der Zodiac Killer also doch nicht so wahllos, beziehungsweise besteht eben auch die Vermutung, dass der Zodiac Killer die Frauen, die er ermordete, auf irgendeine Art und Weise kannte, dass es da irgendeine Verbindung gab. Es würde ja dann in der Theorie bedeuten, dass die ermordeten Männer eine Art, es ist voll das fiese Wort, aber ich glaube, ihr wisst, wie es gemeint ist, Kollateralschaden waren und eben einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Eine weitere Theorie geht davon aus, dass die Männer, die ermordet wurden, einfach starben oder sterben mussten, um gegebenenfalls das Muster des Opfertyps aufzubrechen oder dass der Killer es speziell eben, wie schon bereits erwähnt, auf Pärchen abgesehen hat. Wie dem auch sei, das macht natürlich, also keine der Theorien macht irgendeine Tat besser oder schlechter oder relativiert es, aber nur, dass ihr Bescheid wisst, da gibt es auch wieder so Spekulationen, was denn jetzt sein Opfertypus war. Wie dem auch sei, der Zodiac Killer schien Gefallen daran gefunden zu haben, Menschen zu ermorden. Und vor allem eben auch daran, die Öffentlichkeit in Angst und Schrecken zu versetzen. Wir tauchen jetzt erstmal ein in die ganzen Fälle, also in die ganzen Einzelfälle, die ganzen Einzelschicksale im Fall des Zodiac Killers. Hierfür machen wir, wie gesagt, eine Zeitreise ins Jahr 1966. Es ist ein Oktobertag, genauer gesagt der 30.10.66. Cherie Jo ist Studentin am Riverside City College, hat schöne blonde Haare, blaue Augen, ist braun gebrannt von der kalifornischen Sonne und lebt gemeinsam mit ihrem Vater Joseph. Am 30. Oktober besuchen Joseph und Cherie gemeinsam einen Gottesdienst und genießen im Anschluss noch ein gemeinsames Frühstück. Joseph weiß zu diesem Zeitpunkt nicht, dass es das letzte Mal ist, dass er gemeinsam mit seiner Tochter am Tisch sitzen wird. Um die Mittagszeit herum beschließt Cherie, allein die Bibliothek ihres Colleges aufzusuchen, um sich dort in Ruhe um einige anstehende Aufgaben zu kümmern. Joseph wird seine Tochter nie wieder lebend zu Gesicht bekommen. Cheries Körper wird in den Morgenstunden des 31. Oktober 1966 leblos auf dem Parkplatz der Bibliothek gefunden werden. Ihr Vater, der sich am Abend zuvor keine Sorgen gemacht hatte, da er davon ausging, Cherie würde einfach eine Extraschicht in der Bibliothek einlegen, wird vor Kummer zusammenbrechen. Und Ermittler der Polizei werden sich fragen, wer die junge Frau, die noch so viel vor sich hatte, die Flugbegleiterin werden wollte, auf solch grausame Weise ermordet hatte. Cherie wurde so stark mit einem Messer angegriffen, dass ich die Details hier gar nicht erwähnen möchte, ob sie wurde brutalst und mit sehr viel Kraft eingestochen. Um die letzten Stunden vor Cheries Tod zu rekonstruieren, wurden Personen in und um die Bibliothek befragt. Um 18 Uhr des Vorabends soll Cherie das letzte Mal lebend auf dem Parkplatz gesichtet worden sein. Also das war einige Stunden noch vor dem Mord. Ein Zeuge berichtet, er hätte Cherie oder zumindest eine Frau, die ihr sehr ähnlich sah, in ihrem Auto, das war ein grüner Volkswagen, gesehen, wie sie über den Parkplatz fuhr, dicht gefolgt von einem anderen Auto, einem bronzefarbenen Oldtimer. Die Ermittler konnten herausfinden, dass Cheries Auto beschädigt wurde und gingen dann davon aus, also ist die Theorie zum Mord, dass der Täter zuerst das Auto beschädigte, sodass Cherie nicht davonfahren könnte und dann auf dem Parkplatz auf sein Opfer wartete. Was ich auch extrem grausam finde, Cherie muss sich mit aller Kraft gegen ihren Angreifer gewehrt haben, denn unter ihren Fingernägeln konnte man unter anderem Hautschüppchen und Haare finden. Jedoch wurde sie vom Angreifer überwältigt und brutal erstochen. Ich finde es Oh, ich finde es einfach so ein unfassbar schlimmes Detail. Am Tatort wurde außerdem eine Uhr gefunden, die eben dem Angreifer zugeschrieben wird. Und durch die Wucht des Angriffs und durch Sherrys Versuch, sich zu wehren, lag die Uhr mehrere Meter von Sherrys Leiche auf dem Boden. Und das Uhrenband war zerrissen. Das zeigt nochmal so die, ja, die Grausamkeit und die Kraft dieses Angriffs. Zeugen sollen zwischen 22.15 Uhr und 22.45 Uhr Schreie in der Nähe des Tatorts wahrgenommen haben. Und was hier auffällig ist, ist, dass die Bibliothek an diesem Abend um 21 Uhr schloss. Die Ermittler in dem Fall stellen sich also zu Recht die Frage, was, also wie gesagt, der Mord wird ja auf 22.15, 22.45 geschätzt, was Sherry über eine Stunde nach dem Verlassen der Bibliothek so machte, ob sie mit ihrem Mörder zusammen war vielleicht davor noch, bevor er dann zugeschlagen hatte oder ja, das lässt sich alles nur vermuten. Was man allerdings relativ schnell, ich muss kurz einen Schluck trinken. Was man allerdings relativ schnell ausschließen kann, ist ein Raubmord. Sherry trug kaum Bargeld bei sich. Ich meine, sie war eine Studentin, die den Tag in der Bibliothek verbracht hatte. Also wenn man den großen finanziellen Coup landen möchte, dann sucht man sich wahrscheinlich jemand anderes aus. Ihre Handtasche wurde auch direkt neben der Leiche gefunden. Sherry wurde nicht sexuell missbraucht, also an ihrem Körper konnten keine Spuren gefunden werden, die auf eine Vergewaltigung oder sexuellen Missbrauch hindeuten. Alles in allem scheint es also so, dass es hier wirklich ein Täter genossen haben muss, Sherry das anzutun und die junge Frau zu ermorden. Einen Tag nach Sherrys Beerdigung erreichte ein Schreiben das Police Department der Riverside Police. Und dieses Schreiben ist so gruselig wie eigentlich alle Schreiben vom Zodiac Killer. Abschnitte werde ich euch mal vorlesen. Das Ganze ist natürlich auf Englisch geschrieben. Ich habe es aber mal ins Deutsche übersetzt für euch. Hier stand nämlich Folgendes. Sie war jung und schön, aber nun ist sie böse zugerichtet und tot. Sie ist nicht die erste und sie wird auch nicht die letzte sein. Nachts liege ich wach und denke über meine Opfer nach. Vielleicht wird es die hübsche Blonde, die in der Nähe des kleinen Ladens babysittet und die dunkle Gasse jeden Abend um 7 entlang geht. Oder vielleicht wird es die Brünette mit den schön geformten blauen Augen, die mir in der Highschool einen Korb erteilt hat, als ich sie nach einem Date fragte. Aber vielleicht wird es auch keine von beiden. Aber ich sollte ihre weiblichen Körperteile abschneiden und sie der ganzen Stadt zur Schau stellen. Also macht es nicht so einfach für mich. Haltet eure Schwestern, Ehefrauen und Töchter fern von den Straßen und Gassen. Das ist tatsächlich nicht der erste Brief und es wird nicht der einzige Brief des Zodiac Killers bleiben. Der Zodiac Killer wendet sich in etlichen Briefen und Rätseln an Zeitungen, die Polizei bzw. die Öffentlichkeit. Das werden wir auch im weiteren Verlauf der Folge noch sehen. Also manche denken jetzt vielleicht, es könnte ja auch irgendein Verrückter gewesen sein, der dieses Schreiben verfasst hat. Woher weiß man, dass es der Zodiac Killer war? Also sowohl in diesem Brief als auch in weiteren etlichen Briefen, die sind zu Teilen veröffentlicht, nicht alle und auch nicht komplett, äußerte der Schreiber eben immer Insiderwissen, also Sachen, die lediglich der Mörder selbst wissen konnte, beziehungsweise die Polizei wissen kann, genau. Daher weiß man auch, okay, es muss sich hier tatsächlich um den Mörder selbst handeln, denn der äußert Sachen in den Briefen, die kann nur er wissen. Also er äußert zum Beispiel, wie genau er den Tatort hinterlassen hat, was die Leiche anhatte, wie genau sie drapiert war. Also ganz makaber, aber das zeigt natürlich, okay, der gute Mann muss wirklich dabei gewesen sein, der diesen Brief verfasst hat. Es ist nicht irgendeine crazy Person, die hier tut, als wäre sie XYZ, sondern das muss wirklich vom Mörder selbst stammen. In diesem Brief, den ich euch gerade in Teilen vorgelesen habe, beschreibt der Mörder tatsächlich auch den Mord an Sherry und hierzu sagt er Folgendes. Nachdem wir etwas entfernt von der Bibliothek spazierten, sagte ich, es ist Zeit. Sie fragte, Zeit für was? Und ich sagte, es ist Zeit für dich zu sterben. Ich packte sie um ihren Hals, eine Hand auf ihren Mund gepresst, mit der anderen hielt ich ein Messer an ihre Kehle. So, und jetzt wird es sehr interessant. Der Schreiber äußert noch folgenden Satz in seinem dubiosen Brief. In meinem Kopf war nur eine Sache. Sie sollte bezahlen für die Zurückweisungen, die sie mir in den Vorjahren gab. was die Ermittler und eben auch der Star Profiler John Douglas, der eben auch das Buch Cases That Haunt Us geschrieben hat, hier rauslesen können. Und ich ehrlich gesagt auch. Der Killer handelt scheinbar aus extremem Hass. Ob sich dieser Hass explizit gegen Sherry oder gegen Frauen im Allgemeinen richtet, das kann man an dieser Stelle nur vermuten. Persönlich würde ich da aber mit John Douglas' Vermutung mitgehen. Der meint in seinem Buch, dass er von einem allgemeinen Hass auf Frauen seitens des Zodiac-Killers ausgeht. Sieht man dann auch noch in seinen späteren Botschaften. Auch die letzten Sätze des Briefs lassen eben den Rückschluss zu, dass der Täter es auf junge Frauen abgesehen haben muss. Hier schreibt er: Ich bin nicht krank, ich bin verrückt. Aber das wird das Spiel nicht stoppen. Dieser Brief sollte veröffentlicht werden, sodass alle ihn lesen können. Das könnte das Mädchen in der Gasse retten. Aber das ist eure Entscheidung. Das geht auf euer Gewissen, nicht auf meines. Gebt Acht, ich beobachte eure Mädchen. Der Schreiber verlangt ja auch in diesem Brief, dass das Schreiben mit der Öffentlichkeit geteilt wird. Das ist ja so eine Forderung. Ansonsten droht er eben damit, weiteren Frauen etwas anzutun. Ab hier beginnt tatsächlich ein Spiel, das sich über Jahre hinwegziehen und die Polizei in den Wahnsinn treiben wird. Knapp ein halbes Jahr nach Sherrys grausamem Tod erhielt Joseph, also der Vater von Sherry, die örtliche Polizei und Press Enterprise eine kleine Notiz, auf der Folgendes zu lesen war: Bates, das war Sherrys Nachname, also die Sherry Joe Bates, musste sterben. Es wird noch mehr geben. Und unterschrieben ist der Brief mit Z. Ob dieser kurze Brief vom selben Schreiber stammte wie der Brief, den ich euch vorhin oder eben vorgelesen habe, davon ist auszugehen, da er so ziemlich genau 6 Monate nach dem Mord an Sherry bei der Polizei einging und ist tatsächlich schon in einigen Fällen so gewesen, dass sich Serientäter häufig zu den sogenannten, ich finde das Wort so schlimm an der Stelle, aber Anniversaries von ihren Taten wieder irgendwie bemerkbar machen, wieder melden. Von dem her kann man wirklich ausgehen, dass sich der Zodiac-Killer jetzt quasi so zum 6-monatigen, wie soll man es nennen, Jubiläum wieder bei der Polizei meldet. Also ist tatsächlich auch so, manche gehen dann wirklich auch an ihre Tatorte zurück und so weiter. Ist tatsächlich keine Seltenheit, dass dann die Polizei beispielsweise wieder von den Tätern irgendwie was hört oder nach einem Jahr oder so, ne? Also diese ganzen Markers haben da tatsächlich teilweise eine Bedeutung für die Täter, auch wenn es krank ist, aber so ist es nun mal. Im Jahr 1968 schlug der Zodiac-Killer erneut zu. Und mal wieder reisen wir zurück, um den Tathergang zu rekonstruieren. Es ist der 20. Dezember 1968, ein Freitag. Gegen 20.30 Uhr fährt ein Rambler Station Wagon eine lange, dunkle Straße in Vallejo, Kalifornien entlang. David freut sich, er hat es geschafft, auf ein Date mit Betty Lou zu gehen. David hat sich heute besonders schön angezogen. Er trägt das Parfüm seines Vaters und seine Hände zittern leicht vor Aufregung. Für das Date mit Betty hat seine Mutter ihm ihren Wagen geliehen. In diesem hält er nun vor Bettys Haus und gegen 21.15 Uhr fahren die beiden Teenager los in Richtung Lake Herman Road. Auf dem Weg holen sie sich noch eine Cola und David steuert den Wagen auf einen leerstehenden Parkplatz. David und Betty sind glücklich und unterhalten sich, lachen und teilen ihre Cola. So, hier machen wir einen kleinen Cut und einen Zeitsprung. Es ist kurz vor 0 Uhr, als die Sirene eines Krankenwagens die nächtliche Stille auf der Lake Herman Road durchbricht. 2 Officer erwarten die Sanitäter bereits. Mit großen Taschenlampen stehen sie auf dem Parkplatz, auf dem wenige Stunden vorher noch David und Betty gefahren waren. Bettys toter Körper liegt etwa 10 Meter entfernt von Davids Wagen. In ihrem zierlichen Rücken klaffen 5 Schusswunden. David röchelt, als die Sanitäter ihn aus dem Wagen ziehen. Um ihn herum ist Blut, sehr viel Blut. David wurde von einer Kugel aus nächster Nähe in den Kopf getroffen. Der Tatort an diesem Abend, ja, der glich eigentlich einer Szene aus einem Horrorfilm, was auch mega gruselig ist, dass am selben Abend, das kriegt die Polizei später mit, ein weiteres Paar gegen 21.30 Uhr von einem Plymouth Valiant, das ist ein Auto, verfolgt wurde. Es wirkt also wirklich so, als hätte der Killer an diesem Abend einfach irgendwie sich irgendein Opfer suchen wollen, als wäre er durch die Stadt gefahren und hätte sich dann jemand Passendes rausgesucht. Ich finde es so gruselig. Es vergehen dann ein paar Monate nach diesem Angriff, nach dieser grauenhaften Tat. Und wir schreiben Juli 1969. Es ist der 4. Juli, also der 4th of July. Es ist ein nationaler Feiertag in den USA. Und den Abend des 4. Juli 1969 wollen Darlene und Mike gemeinsam verbringen. Dass der Abend im absoluten Horror enden wird, davon gehen die beiden zu diesem Zeitpunkt noch nicht aus. Es ist schon nach 22 Uhr, als Darlene und Mike gemeinsam aus Vallejo herausfahren. Seit geraumer Zeit scheint sie ein Auto zu verfolgen. Das sieht Darlene genau. Immer wieder wirft sie einen Blick in den Rückspiegel. Als Darlene den Wagen schließlich zum Stehen bringt, hält das Auto, das ihnen schon die ganze Zeit gefolgt war, hinter den beiden. Mike will gerade etwas sagen, als ein Fremder am Fenster von Darlenes Wagen auftaucht. Doch im selben Moment trifft ihn eine Kugel. Der Fremde schießt aus nächster Nähe 9-mal auf Darlene, die noch am Tatort stirbt, und mehrfach auf Mike, der das Ganze jedoch überleben wird und den Täter dann somit auch beschreiben kann. Am 5. Juli geht ein Anruf im Vallejo Police Department ein. Ich möchte einen Doppelmord melden, sagt ein Mann am anderen Ende der Leitung. Trocken beschreibt der Anrufer den Tatort genauestens und erwähnt dabei, er sei ebenfalls für den Mord an den zwei Jugendlichen vom letzten Jahr, also David und Betty, verantwortlich. Ein Goodbye, und der unbekannte Anrufer legt den Hörer auf. Der Killer hat sich jetzt ja wirklich mal persönlich per Anruf gemeldet, doch bei diesem dubiosen Anruf soll es nicht bleiben. Ein paar Wochen nach dem Mord an Darlene und dem Angriff auf Mike geht ein Brief bei den Zeitungen San Francisco Chronicle, San Francisco Examiner und Vallejo Times ein. Den Inhalt dieses Briefs an den San Francisco Chronicle möchte ich euch mal wieder vorlesen. Ich habe es natürlich wieder ins Deutsche übersetzt. Hier schreibt jemand: Lieber Herausgeber, hier spricht der Mörder der zwei Teenager letzte Weihnachten, also Betty und David, auf der Lake Herman Road und vom Mädchen am 4. Juli in der Nähe des Golfclubs von La Vallejo. Um zu beweisen, dass ich sie umgebracht habe, sollte ich einige Fakten liefern, die nur ich und die Polizei wissen. Der Killer fährt in dem Brief fort und beschreibt en Detail, wie die beiden Morde eben abgelaufen waren, und er beschreibt auch die jeweiligen Tatorte sowie die Positionen der Leichen etc. Er endet den Brief mit einer Drohung, mal wieder: Sollte sein Schreiben nicht bis zum 1. August 69 in der Zeitung veröffentlicht werden, würde er losziehen und übers Wochenende 12 Menschen ermorden. Und mal wieder sehen wir, noch extremer als im Schreiben davor, dass eben dieser anonyme Schreiber alias der Zodiac Killer es eben komplett genossen hat, mit der Polizei, den Zeitungen und der ganzen Öffentlichkeit eigentlich zu spielen. In seinen Briefen setzte er häufig ein Ultimatum und ergänzt das Ganze dann noch mit einer Drohung. Also wenn ihr nicht das und das macht, dann passiert das und das. Also man kann davon ausgehen, dass das für ihn das Größte war, solche Machtspielchen zu treiben. Teile des Briefs wurden dann tatsächlich auch daraufhin veröffentlicht in der Zeitung. Das kann man jetzt natürlich bewerten, wie man möchte. Klar ist das auch eine moralische Frage, ne, auch für die Polizei und eben die Zeitung. Sie haben sich aber eben dazu entschieden, den Brief in Teilen an die Öffentlichkeit weiterzugeben. Natürlich sicherlich auch in der Hoffnung, dass es vielleicht irgendwelche Hinweise gibt, die sie weiterverwerten können. Neben den ganzen Briefen erreicht die Polizei auch etwas sehr Seltsames, nämlich so eine Art Kryptogramm, beziehungsweise mehrere davon. Das sind eben auch diese bekannten oder zumindest in Teilen bekannten Rätsel des Zodiac-Killers, die ja nach wie vor für Be Gesprächsbedarf sorgen. Und ich habe es euch natürlich auch im Insta-Post zur heutigen Folge reingepackt. Da könnt ihr es euch nochmal angucken. Im Wesentlichen ist es einfach eine seltsame Abfolge von Zeichen und Buchstaben. Witzigerweise konnte eines dieser Rätsel nicht vom FBI oder der Polizei gelöst werden, sondern von einem Lehrer und seiner Frau, Die Zeitungen haben ja die Rätsel auch abgedruckt, in der Hoffnung, dass es vielleicht irgendwelche Lösungen dafür gibt. Und da hatten sie echt Glück, denn dieser Lehrer und seine Ehefrau, die haben das scheinbar sehr obsessiv bearbeitet und sind dann am Ende tatsächlich auf eine Lösung gekommen, noch vor dem FBI und der Polizei. Und in einem seiner seltsamen Rätsel, das eben von diesem Lehrer gelöst werden konnte, steht Folgendes. Ich finde es krass, wie die das da rauslesen können. Also wenn ihr euch das wirklich so auf den ersten Blick anschaut, da denkt man sich echt so, um Gottes Willen, was soll das denn sein? Aber die haben es tatsächlich geschafft, dieses Rätsel aufzulösen. Und hier steht, ich mag es, Menschen zu töten, weil es so viel mehr Spaß macht, als Tiere im Wald zu töten, weil der Mensch das gefährlichste aller Tiere zum Töten ist. Ich lasse jetzt einen kurzen Teil aus und springe im Text ein bisschen nach vorn. Der beste Part ist, dass ich, wenn ich sterbe, wiedergeboren werde. Im Paradies, und die, die ich getötet habe, werden meine Sklaven. Also falls es jemand noch nicht gemerkt hat, dieser Mann war wohl psychisch absolut neben der Spur. Aber ja, in seinem Rätsel spricht er von irgendwelchen Sklaven, beschreibt eben, warum er die Jagd auf den Menschen so sehr genießt und dass er sich eben durch diese Morde, die er ständig begeht, Untertanen im Paradies schaffen will. Das ist so ein bisschen seine Begründung bzw. seine Rechtfertigung für die Taten, die er eben da begeht. Absolut creepy. Was aber an dem Rätsel und seinen Briefen auch sehr auffällig ist, sind eben gewisse Fehler der Rechtschreibung, also Rechtschreibfehler, die natürlich auch für die Polizei von Interesse sein können, wenn es um beispielsweise die Identifikation eines potenziellen Täters geht. Bei diesen ganzen Rätseln und diesen Spielchen, die der Zodiac mit der Polizei und auch der Öffentlichkeit trieb, blieb es allerdings nicht. Er schlug tatsächlich wieder zu, denn knapp 2 Monate später, am 27. September 1969, laufen die 22-jährige Cecilia und der 20-jährige Brian durch einen Park ganz in der Nähe von Vallejo. Es ist bereits Nachmittag und die Sonne steht schon etwas tiefer, als Cecilia und Brian ihre Picknickdecke auf einem kleinen Grünstreifen, der ins Wasser des Lake Berryessa ragt, ausbreiten und es sich dort gemütlich machen. Die meiste Zeit sind sie allein. Ab und zu sehen sie ein Boot in der Ferne. Cecilia kneift die Augen zusammen, als sie plötzlich einige Meter entfernt eine Gestalt zwischen den Büschen ausmacht. Ihr Herz setzt kurz aus, als der Mann aus dem Schatten auf sie zukommt. In der Hand hält der Unbekannte eine Pistole. An seinem Gürtel baumelt ein Messer. Das Aussehen des Mannes macht Cecilia Angst. Sein Gesicht wird von einer Maske bedeckt und über seiner Brust prangt ein aufgenähtes Zeichen, das an eine Art Schussziel erinnert. Ein Kreuz in der Mitte eines Kreises. Das ist natürlich auch das bekannte Zeichen, das eben der Zodiac-Killer immer für sich beansprucht hat. Der Fremde beginnt mit Cecilia und Brian zu sprechen und verlangt sowohl ihr Geld als auch ihre Autoschlüssel. Brian erzählt, er habe im Gefängnis einen Wärter getötet und müsse nun nach Mexiko fliehen. Dann fordert er die beiden Studenten auf, sich gegenseitig zu fesseln. Cecilia will gerade aufatmen, der Fremde scheint sie in Ruhe zu lassen, soll er doch mit dem Geld fliehen, Hauptsache es passiert ihnen nichts, als sie neben sich eine schnelle Bewegung wahrnimmt. Und ehe sie sich versieht, rammt der Maskierte auch Cecilia das Messer in die Seite. 24 Mal sticht er auf die junge Frau ein, die später im Krankenhaus an den Folgen des Angriffs sterben wird. Brian wird schwer verletzt, einige hundert Meter entfernt vom Tatort aufgefunden und ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Er überlebt die Tat und kann der Polizei den genauen Ablauf schildern. Nicht einmal einen Monat später, am 11. Oktober 1969, biegt Paul Lee mit seinem Taxi auf die Gary Street in San Francisco ein. Es ist neblig an diesem Abend und Paul wünscht sich nichts sehnlicher, als endlich seine Schicht zu beenden. Auf dem Weg sammelt er einen Mann auf, der am Straßenrand auf ihn wartet. Es ist spät, als das Taxi mit den beiden Männern in der Nähe von der Washington and Sherry Street anhält. Pauls Gast greift in seine Jackentasche. Doch anstatt ein Portemonnaie zu ziehen, zieht der Mann eine Pistole, hält sie Paul an den Kopf und drückt ab. Wie selbstverständlich verlässt er das Taxi, in dessen Inneren der eben noch lebende Paul Lee nun mit einem Loch im Schädel sitzt und verschwindet in die Dunkelheit. Später wird man herausfinden, dass von Pauls Shirt ein Stück Stoff herausgeschnitten wurde. Dieses Stück Stoff wird die Ermittler in diesem Falle kurze Zeit nach dem Mord an Paul per Post erreichen. Und in dem Schreiben, in dem auch dieser Stofffetzen quasi enthalten ist, steht natürlich wieder drin, dass der Zodiac Killer der Mörder von Paul Lee war. Insgesamt ermordete der Zodiac Killer erwiesenermaßen 5 Menschen. Manche überlebten auch seine Angriffe. Wie ich ja berichtet habe, um Gottes Willen, mir bricht jetzt hier irgendwie gerade voll die Stimme weg. Der Zodiac selbst behauptet tatsächlich in seinen Briefen, die er alle an die Polizei geschickt hat, dass er über 30 Menschen ermordet hat. Nachgewiesen werden konnten ihm allerdings nur diese, was heißt nur, nachgewiesen werden konnten ihm 5 Morde. Oh, ich finde es einfach so grausam. Allein die Art, wie er gemordet hat, unfassbar gruselig. Ich finde diesen Fall einfach, der macht mich fertig, bin ich ehrlich. Komm jetzt mal zu der Stelle in der Folge, wo wir uns die Frage stellen, wer steckte eigentlich hinter dem Pseudonym des Zodiac Killers? Der hat sich übrigens selbst so ernannt quasi und sein Zeichen war ja immer dieses Kreuz in der Mitte eines Kreises, das an eine Art Schussziel erinnert. Viele Täter, vor allem eben Serientäter, die so 60er, 70er, 80er Jahre irgendwie die USA unsicher gemacht haben, da gab es ja einige, haben ihren Namen von der Polizei oder von der Öffentlichkeit erhalten. Der Zodiac-Killer hat ja auch seine Briefe immer mit Zodiac unterschrieben, hat auch voll oft an Tatorten einfach sein Zeichen hingemalt. Beispielsweise in einem Fall hat er auch ein Rätsel auf das Auto gemalt, wo er eben gerade 2 Menschen ermordet hat bzw. angegriffen hatte. Also ja, er hat sich quasi profiliert über dieses Zeichen, also dieses Schussziel, den Kreis mit dem Kreuz und seinem Pseudonym Zodiac und eben alles, was damit einhergeht, also die Rätsel und so weiter. Es existiert tatsächlich eine Phantomzeichnung des Zodiac-Killers. Es gab ja auch Personen, die den Mörder tatsächlich gesehen haben. Zum einen eben die Überlebenden von den Angriffen. Und dann gab es tatsächlich noch eine Gruppe Kinder, die den Mord am Taxifahrer Paul durch ein Fenster beobachtet hatten. Und genau diese Gruppe gab dann eben auch eine Beschreibung des Killers ab. Das Phantombild, das ist extrem bekannt. Das habe ich euch natürlich auch mal in den Insta-Post gepackt. Des Weiteren gab es natürlich auch Spuren des Täters an den Tatorten. Die DNA-Analyse, die wurde zwar erst 1984 eingeführt, also da sind wir noch ein paar Jahre zu früh dran. Es gab allerdings Patronenhülsen und eben Hinweise auf die Waffen, mit denen geschossen wurde. Und am Lake Berryessa wurde ja auch ein Schuhabdruck gefunden. Und genau dieser Abdruck, der lieferte einiges an Informationen. Und zwar war es ein Wayne Walker-Schuh, der hauptsächlich im Militär und in der Air Force zum Einsatz kam. Es würde ja dann auch mit der Tatsache übereinstimmen, dass der Killer sehr geübt im Schießen gewesen sein musste und eben Erfahrung mit dem Kodifizieren von Nachrichten hatte. Er hatte ja insbesondere auf Paare und junge Frauen abgesehen, die er vielleicht auch vor dem Mord einige Zeit beobachtete. Beschrieben wurde der Zodiac-Killer folgendermaßen. Ein weißer Mann, ca. 100 Kilo schwer, stämmig gebaut, mit kurzen Haaren, Anfang 30. Es wurden ja auch mehrere Autos gesichtet, in denen der Killer eben gesessen haben soll. Selbst war er ja auch immer oder meistens mit dem Auto unterwegs. Die Ermittler gingen und gehen von einem alleinstehenden, intelligenten Mann aus. Sie schätzen den IQ auf ca. 135. Ich finde es immer so krass faszinierend, wie Profiler einfach aus ein paar Informationen über eine Person so ein komplettes Profil erstellen können und da wirklich ganz genau vorgehen. Der Mann soll sich gut mit Waffen ausgekannt haben und eben dem Umgang damit, also er soll gut im Schießen gewesen sein. Und man vermutet, dass er selbst auch beim Militär war. Deshalb auch der Schuh. John Douglas geht davon aus, dass der Killer eventuell nach dem Mord an Paul, dem Taxifahrer, für einen kleineren Delikt, also nicht für Morde, im Knast saß. Denn plötzlich hörten die Morde und auch die Briefe auf. Erst im Jahr 1974 erreichte wieder ein Brief die Zeitung San Francisco Chronicle. Es folgten dann tatsächlich auch weitere Briefe, jedoch keine Morde. Und der allerletzte Brief des Zodiac Killers kam dann im Jahr 1978. Ich werde jetzt tatsächlich auch mal den Namen eines Mannes droppen, der bis heute als einer der Hauptverdächtigen gilt. Hierbei handelt es sich um Gary Francis Post, ein ehemaliger Air Force-Veteran, der allerdings 2018 starb, soll zu Lebzeiten mehreren Menschen erzählt haben, dass es sich bei ihm um den Zodiac-Killer handelte. Und hier soll er wohl auch einige Insider-Infos genannt haben, die eigentlich nur der Killer selbst gewusst haben kann. Einige gehen tatsächlich davon aus, dass es sich hierbei hundertprozentig um den Zodiac-Killer handelt. Ermittler und das FBI halten sich jedoch nach wie vor bedeckt. Also es gibt auch Zeitungsartikel aus 2023, 2024, wo eben diskutiert wird, ist Gary Francis wirklich der Zodiac-Killer gewesen? Allerdings wurde das wirklich offiziell vom FBI und den Ermittlern noch nicht bestätigt. Post ist allerdings nicht der einzige Verdächtige im Fall des Zodiacs. Auch ein Mann namens Arthur Allen Lee, der 1992 verstarb, von dem spricht übrigens auch John Douglas. Allerdings muss man natürlich sagen, das Buch, das ich benutzt habe von ihm, in dem er auch Arthur Allen Lee erwähnt in seinen Verdächtigungen, das erschien ja 2001 und in den Jahren danach gab es auch noch sehr viele neue Erkenntnisse und Gary Francis Post rückte eben immer mehr in den Fokus der Ermittler. Also Post ist und bleibt tatsächlich der Hauptverdächtige in diesem Falle, auch wenn Arthur Allen Lee natürlich trotzdem nicht von der Liste verschwindet. Ob der Fall jemals für die Öffentlichkeit, sage ich jetzt mal, als gelöst gilt und sich das FBI öffentlich zu einem Täter bekennt bzw. äußert, das bleibt jetzt einfach mal dahingestellt. Es ist auf jeden Fall einer der größten Cold Cases der USA und ich kann verstehen, warum, weil ich diesen Fall unendlich gruselig finde. Ich sage es zum 100. Mal, aber es ist einfach so. Ich habe euch jetzt, oh Gott, meine Stimme ist echt gerade ein bisschen am Verschwinden. Ich habe jetzt mit so vielen Infos zugehauen, die ihr jetzt erstmal sacken lassen könnt und das werde ich jetzt auch tun. Mich wird dieser Fall, glaube ich, nie loslassen. Seit ich das erste Mal davon gehört habe, muss ich irgendwie drüber nachdenken. Ich hoffe, ihr könnt heute Nacht schlafen. Ich muss sagen, ich grusel mich gerade schon wieder. Ich weiß auch nicht, ich hocke gerade bei meiner Oma bzw. im Schlafzimmer von meinen Großeltern, ganz random Ort, um den Podcast aufzunehmen. Aber irgendwie habe ich hier gerade was gehört und jetzt grusel ich mich. Naja, genau aus diesem Grunde hatte ich ja auch in den letzten Folgen gefragt, ob irgendjemand Ideen hat für Kategorien, die ich vielleicht gerade am Ende der Folgen immer irgendwie einbauen kann, dass wir quasi so ein bisschen on a good note enden. Ich muss sagen, ich finde es immer so ein bisschen, weiß nicht, wenn ich einfach sage, ja, okay, irgendwie, ich erzähle euch was von einem mega schlimmen Fall, der mich persönlich natürlich auch immer ein bisschen bedrückt und so. Und dann ist so diese bedrückende Stimmung. Und dann entlasse ich euch quasi aus der Folge. Das finde ich immer so ein bisschen, mag ich nicht so. deshalb habe ich jetzt tatsächlich eine Kategorie gefunden. Der Vorschlag kommt tatsächlich nicht von mir, aber ich finde ihn sehr, 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 sehr cool. Kleiner Hinweis vielleicht noch, also auch wenn ich jetzt quasi so ein bisschen versuche, die Folge etwas gut gelaunt zu enden und da noch was anderes einzubauen, was tatsächlich nichts mit True Crime zu tun hat, um einfach so ein, etwas positivere Stimmung zu schaffen am Ende der Folge. Das bedeutet natürlich nicht, dass ich die Fälle irgendwie runterspielen möchte oder, keine Ahnung, nicht genügend Respekt vor diesen Fällen habe und so weiter. Nein, um Gottes Willen, aber ich fände es schön, wenn wir die Folgen immer ein bisschen positiver beenden können mit einem positiveren Thema. Wie gesagt, ich habe einen Vorschlag bekommen, den ich unglaublich süß finde. Und zwar, Momentele, ich gucke gerade die Nachricht an. Tierfakten bzw. Fun Facts über Tiere. Und ich weiß nicht, ich finde die Idee irgendwie echt cute. Und ich dachte mir Folgendes, ich kann zwei verschiedene Kategorien machen, je nachdem. Immer einen Fun Fact über Tiere, weil Tiere sind cool und lockert vielleicht die Stimmung wieder ein bisschen auf. Und zum anderen mein persönliches Roman Empire der Woche. Ich weiß, die Arbeitskolleginnen von meiner Mom hören zu, die fragen sich jetzt, also die sind logischerweise etwas älter. Die fragen sich jetzt wahrscheinlich aus dem Roman Empire. Die jüngere Zuhörerschaft wird es wissen. Ein Roman Empire ist einfach so ein Begriff, so eine Sache, über die man viel nachdenkt, mit der man sich viel beschäftigt. Irgendwas, was einen, ja, was weiß ich, in der letzten Zeit so voll beschäftigt hat. Und da dachte ich, da kann ich auch so ein paar Tipps teilen, zum Beispiel mein Roman Empire. Diese letzte Woche, die letzte Zeit, war natürlich zum einen der Zodiac-Killer, aber zum anderen auch eine Serie. Und zwar habe ich wieder Toy Boy angefangen. Alter, dieser Titel geht gar nicht. Aber das ist nicht so, also es ist nicht das, wonach es sich anhört. Nein, aber ich habe die Serie schon mal geguckt und ich gucke Serien immer 2, 3, 4 Mal. Und ich habe jetzt wieder angefangen, die zu gucken. Und irgendwie, ich bin gerade sehr into it. Das ist mein Roman Empire. Und ich war auch gestern Abend im Kino. Da kann ich eine Empfehlung aussprechen, aus historischer Sicht quasi. Ich habe mir mit einer Freundin One Life angeguckt und wir haben so viel geweint. Dieser Film ist echt gut gemacht. Also kann ich empfehlen, ist natürlich sehr harte Kost, aber war auf jeden Fall ein sehr guter Film. Und bezüglich der Tierfakten, ich liebe diese Kategorie, weil ich liebe Tiere, was Auffällendes am Ende. Und zwar wusstet ihr, dass asiatische Kurzkrallenotter, wie süß ist einfach dieser Name schon, ihre Pfoten wie kleine Händchen benutzen und damit essen oder mit Objekten wie Steinen spielen. Ich heule, wie süß. Okay, guck, das macht einen happy am Ende. Wir reden hier über so viel negative Dinge und schrecklich und alles und bedrückend und so. Und sowas macht einen doch happy am Ende der Folge, oder? Das ist doch mega. Also vielen, vielen, vielen Dank für diesen Vorschlag. Ich liebe ihn jetzt schon. Das werden wir jetzt irgendwie immer so in die Folgen einbauen am Ende. Also die Leute, die nach dem Fall abschalten, verpassen was. Ich sag's euch. Und ja, genau, das war's auf jeden Fall für die heutige Folge zum Zodiac Killer. Es hat mich unfassbar viel beschäftigt. Es beschäftigt mich immer noch. Es wird mich immer beschäftigen, dieser Fall. Bleibt gesund, ihr Lieben. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder mit einem anderen spannenden Thema. Und einem anderen Tierfakt. Genau, bye.
Ad Acta. Ein Podcast von und mit Ronja Fleig.